Ja, passend zu dem Thema Gemeindegründung habe ich auch einen Text aus Nehemia Kapitel 8 ausgewählt. Also Nehemia Kapitel 8. Ich bete nur noch kurz. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir heute hier sein können und ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und dass dein Wort Heilung bringt und Kraft bringt, so wie du es versprichst. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du unser Herzen öffnest und dass du dein Werk tust nach deinem Willen. Herr, segne dein Wort und gebrauche mich in deinem Namen, Jesu. Amen. Gut, ich lese das Kapitel 8 von Nehemia mal gerade vor. Und als der siebte Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten wohnten, da versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jenen, der zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Matitja, Shema, Anaja, Uria, Hilkia und Maseja zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Pedaja, Michael, Makia, Hashum und Hashbadana, Seraya und Mecholam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes und er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, da stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben, und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und Cherebja und Jamin, Akub, Shabbatai, Hudiya, Maseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten, belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, so dass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemia, das ist der Tirschatta, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudefest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupten des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Da fanden sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten, so dass sie verkündigten und durch all ihre Städte und durch Jerusalem den Ruf ergehen ließen: Geht hinaus auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Olivenbaum und Myrtenzweige und Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Das zog das Volk hinaus und brachte die Zweige herbei. Und sie machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach oder in ihren Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Versammlung, alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Söhne Israel hatten es nicht mehr so gehalten seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf den jenen Tag. Und es war eine sehr große Freude. Und man las aus dem Buch des Gesetzes Tag für Tag vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang, und am 8. Tag war die Festversammlung nach der Vorschrift. Dieses Kapitel ist wahrscheinlich in den meisten Bibeln überschrieben mit dem Titel Die große Erweckung unter Esra. Was ist eigentlich Erweckung? Erweckung ist Wiederbelebung. In diesem Sinne Wiederbelebung zum Leben mit Gott. Ein Kommentator, James Edwin Orr, hat es so definiert: Erweckung ist, wenn der Heilige Geist durch das Wort Gottes im Herzen der Menschen wirkt. Also wenn der Heilige Geist durch das Wort Gottes im Herzen der Menschen wirkt. Die Erweckung geht also von Gott aus, vom Heiligen Geist. Sie geschieht durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes zeigt uns die Gesetze Gottes, die Maßstäbe. Es zeigt uns auch die Persönlichkeit von Gott, seine Gerechtigkeit, aber auch seine Liebe. Und die Frucht, die dabei entsteht im Herzen der Menschen, das ist die Erweckung, die Wiederbelebung zum Leben mit Gott. Das heißt, die Erweckung geht eigentlich von Gott aus und sie führt den Menschen zu Gott hin. Die Hauptperson in diesem Kapitel ist Esra, ein Schriftgelehrter, ein Priester aus der Linie von Aaron. Das heißt, er hatte das Recht, das Wort Gottes zu lehren. Es gibt in der Bibel ein Buch Esra. Das Buch Esra steht direkt vor dem Buch Nehemia, denn diese beiden Bücher waren ursprünglich nur ein Buch. Und beide Bücher zusammen berichten von der Rückkehr des israelischen Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft und die anschließende Erweckung im jüdischen Volk. Machen wir einen kurzen Rückblick, was eigentlich passiert war. Gott hatte die assyrische und die babylonische Macht gebraucht, um sein Volk wegen immer wiederkehrenden Sünden zu bestrafen. Das Volk hatte eigentlich Gott aus ihrem Leben weggetan. Als aber Babylonien vom Persenreich eingenommen wurde, entstand Hoffnung für das jüdische Volk, um nach Jerusalem zurückzukehren. Denn das Persische Reich baute ihre Macht auf einen ökonomischen Zusammenschluss und sie waren wesentlich liberaler in ihrer Religionspolitik. Und da Jerusalem am westlichen Rand von diesem großen Persischen Reich lag, war es eigentlich für die persische Regierung sogar von Vorteil, die Juden nach Jerusalem zurückziehen zu lassen. Denn es war besser, dort am Rande von diesem großen Reich, fernab von der Hauptstadt Susa, ein Volk zu haben, die der persischen Regierung dankbar waren für die Rückkehr in ihr Land, als irgendein Volk, das in ihrem Herzen vielleicht fern war von der persischen Regierung. Somit hatten das jüdische Volk auch die Unterstützung der persischen Könige gegen die Einheimischen in dieser Region, als sie Jerusalem, die Mauern und den Tempel wieder aufbauten. Die erste Gruppe von Juden kehrte zurück unter der Leitung von Zerubabel und sie bauten auch den Tempel auf. Esra befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in Babel und hörte von dem Tempel, und als Schriftgelehrter war er begeistert davon und er hat auf dem Herzen, sein Volk mit Gott wieder neu zu vereinen. Wir lesen in dem Buch Esra, wenn wir gerade mal zurückschlagen, in Esra Kapitel 7, Vers 10. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Also dies war Erweckung im Herzen von einem Mann und er brennte danach, dies seinem ganzen Volk mitzuteilen. Und Esra zieht mit seinem Volk von Babel nach Jerusalem. Das war eine Fußreise von 4 Monaten, also eine lange Reise. Und das war auch nicht nur Esra mit ein paar Leuten, das war ein ganzes Volk, was da zog. Wenn so ein ganzes Volk sich auf Reise macht, die trampeln wahrscheinlich jede Menge Felder auch nieder. Und die Leute, die in der Gegend wohnen, wo das Volk durchzog, hatten wahrscheinlich auch Angst vor ihnen und dachten, da kommt jetzt eine Armee, die nehmen unsere Häuser und unsere Felder weg. Von daher war es eigentlich üblich in dieser Zeit, Schriftstücke vom König dabei zu haben, die bestätigen, man ist gesandt im Namen des Königs. Und auf solcher einer Reise können einem natürlich auch Räuber begegnen. Von daher wäre es auch sinnvoll gewesen, militärische Unterstützung zu haben vom König. Aber Ezra hatte dies abgesagt. Er hat dem König gesagt, brauchen wir nicht, weil die Hand unseres Herrn ist über uns. Ezra vertraute wirklich auf Gott und die Leute folgten ihm. Und Ezra war auch dabei, als die Mauer von Jerusalem aufgebaut wurde. Dies passierte auch unter ständigem Angriff. Und das Volk hatte wirklich Gelegenheit, in diesen Monaten der Reise und vom Bau der Mauer Ezra persönlich kennenzulernen. Und sie sahen seine Begeisterung für Gott. Sie sahen sein Vertrauen in Gott und seinen Mut, den er hatte durch Gott. Und das Volk ließ sich anstecken davon. Wir lesen in Vers 1, da versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann. Und sie sagten zu Ezra, er solle ihnen aus dem Buch mit dem Gesetz des Mose vorlesen. Also es herrschte wirklich Einheit in diesem Volk nun. Was hatten sie gemeinsam? Sie hatten Hunger nach diesem Gott, den sie durch Ezra kennenlernten. Sie fragten Ezra nach dem Wort Gottes. Das Wort Gottes wurde nicht aufgezwungen. Ezra musste nicht erst überzeugen davon. Sie fragten danach. Das heißt, wir sehen, dass diese Erweckung, die im Herzen von einem Mann begonnen hatte, auf eine ganze Nation übergriff. Ich finde, das ist eine echte Herausforderung für uns auch. Ist unser Lebensstil mit Gott so ansteckend, dass unsere Freunde uns danach fragen, wer unser Gott ist? Guy Gilbert, ein französischer Missionar in Paris, hat mal geschrieben, lebe dein Leben so, dass man allein an deinem Lebensstil erkennt, dass Gott wahrhaftig sein muss. Das ist eine echte Herausforderung. Aber Ezra hat dies geschafft. Das Volk hatte Hunger nach Gott bekommen. Und dies war auch nicht nur eine flüchtige Begeisterung. Wir sehen in den folgenden Versen, dass das Volk wirklich zutiefst motiviert war, Gott zu suchen. Das Gesetz Gottes wurde vorgelesen von Männern und Frauen und jeden, der zu hören verstand. Das heißt, wirklich jeder war da und jeder wollte dieses Wort Gottes hören. Und sie versammelten sich auf dem Platz vor dem Wassertor. Das heißt, sie versammelten sich innerhalb der Mauern von Jerusalem, die sie gerade eben gebaut hatten. Da fühlten sie sich wohl. Da war es, wo ihr Leben sich abspielte. Dieser Platz war vielleicht sogar ein Marktplatz. Also das war wirklich, wo ihr tägliches Leben stattfand. Und in ihrem täglichen Leben, dort war es, wo sie mit Gott neu anfangen wollten. Sie wollten dem Gesetz Gottes einen Platz in ihrem täglichen Leben geben. Und Ezra las vom ersten Tageslicht bis zum Mittag. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Erst Tageslicht war 6 Uhr, bis Mittag 12 Uhr, das sind 6 Stunden, wo Ezra durchgehend vorgelesen hat. Und die Leute hörten 6 Stunden aufmerksam zu. Das zeigt echt Motivation. Und wahrscheinlich auch Mitwirken vom Heiligen Geist wiederum. Aber es kommt noch eine Steigerung in der Motivation. In Vers 4 lesen wir, dass Ezra auf einem Holzgerüst stand. Ein Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und das war nicht nur so eine Kanzel wie das hier, sondern das war ein Gerüst, was groß genug war, um 14 Leute zu tragen. Auf dem Gerüst stand Ezra und 6 Männer zu seiner Rechten und 7 Männer zu seiner Linken. Es war ein großes Holzgerüst. Und das Volk hatte dieses Holzgerüst innerhalb einer Woche gebaut. Schlagen wir gerade mal zurück in Kapitel 6, Vers 15. Vers 15 von Kapitel 6. Und die Mauer wurde am 25. Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Der Monat Elul ist der 6. Monat im jüdischen Kalender. Und in Vers 2 steht, dass wir uns hier am ersten Tag des siebten Monats befinden. Das heißt, vom 25. Tag des sechsten Monats bis zum ersten Tag des siebten Monats ist exakt eine Woche. Das Volk hatte also sofort nach der Fertigstellung der Mauer angefangen, dieses Holzgerüst zu bauen und hatte dieses Holzgerüst innerhalb einer Woche gebaut. Damit Ezra die Volksmenge überragte, wenn er aus dem Wort Gottes vorliest und das Wort Gottes wirklich bis in die letzten Reihen gut zu hören war. Das heißt, wir sehen, dass das Volk wirklich total motiviert war, um aus dem Gesetz Gottes zu hören. Und Ezra öffnete das Buch und das ganze Volk stand auf. Und Ezra betete und das Volk antwortete Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Das heißt, das Volk dankt Gott, das Volk betet Gott an und das Volk lobpreist Gott. Das Volk ist wirklich bereit, das Gesetz Gottes nicht nur zu hören, sondern auch im Herzen aufzunehmen. Interessanterweise sehen wir also hier, dass der Heilige Geist eigentlich schon wirkt, bevor das Wort Gottes vorgelesen wurde. Weil das Volk hatte ja das Holzgerüst gebaut, das Volk hatte sich versammelt und das Volk betet Gott an und lobpreist ihn. Das heißt, das Werk der Erweckung geht wirklich vom Heiligen Geist aus. Es ist der Heilige Geist, der uns Hunger gibt, das Gesetz Gottes zu hören. Und sie lasen abschnittsweise aus dem Buch vor und gaben den Sinn an. Die ganze Schrift wurde vorgelesen und das Wort wurde erklärt. Dies verlangte eine unglaubliche Organisation, in so einer großen Volksmenge das Wort Gottes ganz vorzulesen und zu erklären. Dazu benötigten sie zwei Gruppen von Männern, die dabei halfen. Eine erste Gruppe haben wir in Vers 4 gesehen, das sind die 13 Männer, die mit Ezra auf dem Holzgerüst stehen. Sind wahrscheinlich alles Priester. Und in Vers 8 steht, dass das Wort abschnittsweise vorgelesen wurde. Das heißt, das Wort wurde wahrscheinlich abschnittsweise mit Pausen von diesen 14 Priestern vorgelesen. Ich stelle mir das so vor, weil es wäre wahrscheinlich zu anstrengend für einen Mann, 6 Stunden lang vorzulesen. Und es gibt eine zweite Gruppe von 13 Männern, die in Vers 7 genannt werden. Das sind Leviten. Diese gingen im Volk umher und erklärten das, was gerade eben vorgelesen wurde. Es musste hauptsächlich vom Hebräischen ins Aramäische übersetzt werden, weil Aramäisch mehr und mehr zur Umgangssprache wurde. Aber es steht auch da, dass das Volk stand an seiner Stelle. Das heißt, ich stelle mir das so vor, dass das Volk in kleinen Gruppen stand und als die Leviten umhergingen und das Wort einerseits übersetzten, haben sie es wahrscheinlich auch noch je nach der Gruppe, je nach Alter oder sonst welchen Kriterien noch weitere Details erklärt, damit jeder wirklich das Wort Gottes auch versteht. Nicht nur hört, sondern auch versteht. Das war Ezra sehr wichtig. Und plötzlich passiert etwas im Volk. Die Stimmung ändert sich im Volk. Das Volk, das noch soeben voller Begeisterung und Kraft war, ist nun plötzlich traurig und weinend, lesen wir in Vers 9. Wir sehen wirklich die Wirkung vom Wort Gottes. Es wurde dem Volk wahrscheinlich bewusst, dass sie ihre Beziehung mit Gott aufgegeben hatten, dass sie nicht dem Gesetz Gottes entsprachen. Es wurde ihnen wahrscheinlich bewusst, dass die Gefangenschaft und die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel eine Konsequenz ihrer Sünde war. Und Gott hat ihnen den Tempel weggenommen, weil sie Gott weggelassen hatten. Ein Tempel ohne ein Volk, das Gott sucht, ergibt halt keinen Sinn. Spurgeon hat in einem Buch über Predigen von einem Prediger seiner Zeit berichtet. Es war ein Prediger, der kam in eine Gemeinde, hat sich dort Erweckung gewünscht und am ersten Sonntag Gottesdienst, den er hielt, kamen nur ein paar Leute. Und dieser Prediger war so enttäuscht davon, dass er an dem nächsten Wochenende, als er die Predigt beginnen sollte, holt er eine Axt raus und fängt an, die Kanzel zu zerschlagen. Volker war wahrscheinlich schockiert. Und dann hat er den Leuten gesagt, so, nun geht raus und sagt euren Freunden, wir werden dieses ganze Gebäude hier abreißen. Wenn ich die Kanzel hier zerschlage, dann habe ich wenigstens Brennholz und kann es nützlich gebrauchen. Und wozu brauchen wir ein Gebäude, wenn sowieso keiner mehr Gott sucht? Und anscheinend war am nächsten Sonntag die Gemeinde gefüllt. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch funktionieren würde. Aber auf jeden Fall, ein Tempel ohne ein Volk, das Gott sucht, ergibt keinen Sinn. Und wir erkennen an dem Zeitplan hier auch, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Denn die Lehrer, das heißt Nehemia, Ezra und die Leviten, erklärten dann dem Volk, seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist dem Herrn heilig. Wir befinden uns hier am ersten Tag des siebten Monats. Und der siebte Monat ist im jüdischen Kalender ein ganz besonderer Monat. Es gibt im siebten Monat drei Feste, die das jüdische Volk feiern soll. Und das erste Fest findet am ersten Tag statt, also an diesem Tag. Das ist das Fest des Lärmblasens. Da werden die Hörner geblasen und es geht eigentlich darum, dass das Volk wieder gesammelt wird. Das ist ja genau das, was Gott jetzt hier gerade gemacht hatte. Und am zehnten Tag kommt das Fest des Versöhnungstags. Das heißt, zehnter Tag ist der Versöhnungstag. Gott hat das Volk versammelt, um sich mit ihnen zu versöhnen. Das war sein Ziel. Buße ist immer gefolgt von der Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes ist stärker als die Sünde. Gott will dem Menschen eine neue Chance geben. Und das Volk feierte ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Sie hatten verstanden, dass die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft Gnade Gottes war. Und dass Gottes Zorn über den Ungehorsam der Generationen davor nicht ewig ist. Gottes Zorn ist nicht ewig und das ist Grund zur Freude. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Ezra, dem Schriftgelehrten, und zwar um Einsicht in die Worte des Gesetzes zu gewinnen. Da fanden sie im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Söhne Israel an dem Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollen. Am 15. Tag von diesem siebten Monat kommt das dritte Fest, und das ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist einerseits ein Erntedankfest, andererseits ist es aber auch eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Das israelische Volk hatte dieses Fest zum ersten Mal in der Wüste gefeiert, nach dem Auszug aus Ägypten. Das heißt, als Gott sie aus der Sklaverei befreit hatte. Und das ist Sinnbild für die Befreiung aus der Sünde. Und das Volk wohnte in Hütten, da sie Häuser in Ägypten verlassen hatten und sich auf Reise befanden. Gott hat dem jüdischen Volk in der Wüstenwanderung gezeigt, dass er für sie sorgen würde und dass er einen besseren Ort zum Leben für sie hatte. Das heißt, die Laubhütten waren eine Erinnerung an die Hütten in der Wüste, die göttliche Versorgung in dieser Zeit und die Reise in ein verheißenes Land. Und in Vers 17 lesen wir, dass die Söhne es nicht mehr so gehalten hatten seit den Tagen Josuas. Wir wissen aber aus dem Buch Ezra, dass das jüdische Volk noch immer das Laubhüttenfest hielt. Aber sie wohnten nicht mehr in Laubhütten. Das heißt, sie hatten den unangenehmen Teil weggelassen. Warum in Laubhütten wohnen, wenn man Häuser hat? Somit hatten sie aber leider auch den prophetischen Teil weggelassen. Weil dies war ein Bild, die Laubhütten waren ein Bild für unser Leben auf der Erde. Die Laubhütten zeigen, dass wir Fremde auf dieser Erde sind, dass Gott uns versorgt auf dieser Reise, auf dieser Erde, und dass er ein besseres Land für uns hat, eine Ewigkeit für uns. Das Volk hat also die Verheißung weggelassen. Und als sie das Gesetz Gottes lasen und dies neu entdeckten, so wurde das Laubhüttenfest ein Segen für das Volk. Und es war eine sehr große Freude, lesen wir in Vers 17. Das heißt, das Volk hat erkannt, dass sie neu mit Gott auf ewig vereint wurden hier. Wenn wir uns als Christen hinsetzen und das Wort Gottes wirklich erforschen, lesen, studieren, werden wir auch Verheißung und Trost finden. Und wir werden Segen bekommen von Gott. Ich bin überzeugt, dass Gott uns heilen will durch sein Wort. Die Bibel verspricht das, dass die Wahrheit uns frei machen wird, dass Gott uns heilen wird. Und deswegen sollten wir auch Gemeinschaft haben und wir sollten uns gegenseitig ermutigen und erbauen durch das Wort Gott. Ich meine damit nicht kritisieren, sondern ich meine das positive Reden, das, was nützlich ist, zur Erbauung. Und das sollte auch nicht nur am Sonntag passieren und die Aufgabe des Pastors sein. Das sollten wir alle machen, unterhalb der Woche, uns gegenseitig erbauen durch das Wort Gottes. Dies ist Erweckung, die also vom Heiligen Geist ausgeht und durch das Wort Gottes im Herzen der Menschen Erweckung brachte. Der Heilige Geist gibt Hunger, um das Gesetz Gottes zu lesen. Der Heilige Geist überführt von Sünde, zeigt aber auch die Gnade Gottes. Und der Heilige Geist segnet uns mit Verheißungen. Das heißt, wenn du gerade Hunger danach hast, im Wort Gottes zu lesen, dann freu dich drüber. Der Heilige Geist redet gerade zu dir. Und vergiss es nicht, wenn du hier rausgehst, sondern nimm es mit nach Hause und folge auch dem Heiligen Geist. Studier das Wort. Wenn du dich aber gerade von der Sünde total niedergedrückt fühlst, dir denkst, ich habe viel zu viel Sünden und sie sind auch viel zu schlimm, dann freu dich auch, weil du weißt, dass der Heilige Geist gerade zu dir redet. Jesus will dir vergeben, Jesus kann dir vergeben und er will dich zum Leben mit ihm neu berufen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, bin ich auch überzeugt, dass es einen Grund gibt, warum du hier bist, zuhörst, noch immer da bist. Ich glaube, der Heilige Geist hat dich hierher gebracht. Und er will dir gerade begegnen. Gott will dir begegnen. Er will, dass du ihn kennenlernst. Er kennt dich schon lange. Er liebt dich schon lange. Und er ist am Kreuz für dich gestorben. Das heißt, bete und bitte Jesus, dass er dir deine Sünden vergibt. Und die Buße ist immer von der Gnade Gottes gefolgt. Und suche Gemeinschaft mit anderen Christen, um erbaut zu werden. Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort. Und Herr, ich bitte dich, dass du in jedem einen von uns durch deinen Heiligen Geist wirkst und Erweckung bringst. Egal, wo wir stehen. Egal, wo unser Herz ist. Du hast die Kraft dazu und es ist dein Wille. Es ist eine Freude für dich, uns neu zum Leben mit dir zu berufen. Herr, wir danken dir dafür. Dieses Werk ist so unermesslich groß für uns, was du für uns getan hast. Und deine Liebe ist so groß für uns. Herr, ich bitte dich, dass du Frucht in unserem Herzen trägst und dass jeder von uns heute hier weggeht mit einem neuen Hunger für dich. Und mit einer neuen Freude gefüllt von deiner Gnade und mit Verheißungen. Herr, ich danke dir für dein Werk. Dank für deinen Heiligen Geist. Amen.